Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Willkommen, meine Lieben, zu Alliteration am Arsch, Folge 25, das heißt ein Viertel von 100, wie der Mathematiker sagen würde. Reini und ich sind damit theoretisch schon, wie lange sind wir jetzt, also dann sind wir ein halbes Jahr jetzt auf Sendung, Reini, ne?
Ja, fast, ne? Fast ein halbes Jahr. Fast ein halbes Jahr.
Wie viele Wochen? 52 Wochen. 52 ja. Wochen gibt's, 25 haben wir schon gesendet, top.
Sind's 52 oder 54?
52?
Ich weiß es nicht. Ich lebe doch nur von Tag zu Tag.
Ah, du lebst 52,143 Wochen.
Ja, siehst du, haben wir beide recht.
Ja, nein. Schön, dich zu hören, Hans. Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich mache jetzt mal direkt das WLAN aus. Guck mal hier.
Zack. Ja, mach mal. Wahnsinn. Und schon bist du weg. Super. Der Basti ist mal kurz weg. Es gibt eine kleine Unterbrechung. Er ist sofort wieder für euch da. Da ist er wieder.
Da bin ich wieder in der wilden Welt des Internets. Meine Güte, ich bin aber wirklich, ich bin Amiga-Achim.
Ja, das Problem ist, wenn man vom WLAN auf das kabelgebundene Netzwerk wechseln möchte, also das WLAN einfach so ausmacht, sollte man vorher gucken, ob das Kabel auch im Laptop steht. Ja,
das ist richtig, das ist mir auch passiert.
Ja. Und, ist ja egal.
Sowas kommt vor. Das kann passieren. Wir sind keine Profis, wir sind Amateure, aber dafür liebenswert und erotisch. Hallo Reini.
Hallo Basti.
Wie geht's dir, mein Hase?
Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich gerade tatsächlich stellenweise vom Hauptbahnhof in Neustadt zu meiner Wohnung zurückgejoggt bin, weil du gesagt hast, dass du um 18:30 spätestens gehen musst. Und ich habe mir gedacht, so, ach komm, eine Stunde müssen wir aufnehmen, da muss ich ja rechtzeitig zurück sein. Und habe mich
allein der Gedanke, beeilt, wie du kleiner Kung-Fu-Panda vom Busbahnhof Neustadt an der Weinstraße nach Hause rennst.
Hauptbahnhof,
in deine Penthouse-Wohnung.
Bei uns halten ICEs.
Wirklich?
Ja.
Also, schmeißen die da irgendwie die gefrorene Scheiße aus dem Bordbuch raus?
Nein, hier wird der Wein eingeladen.
Ach, der Wein wird, der leckere Wein aus dem Bordbistro. Lecker. Es gibt kaum was, ich weiß noch, ich saß jetzt in der Bahn und dann, kennst du das, wenn langsam der Service degradiert? Erst wurde durchgesagt, meine Damen und Herren, irgendwie verehrte Fahrgäste, es gibt doch diese, wie heißt das nochmal, die haben so einen bestimmten Terminus, der fällt mir aber gerade nicht ein, was sie immer sagen, irgendwie, liebe Fahrgäste, aufgrund einer Störung im Bordbistro gibt es heute nur ein eingeschränktes Angebot an gastronomischen Leckereien, glaube ich. Und dann so wirklich so 3 Minuten später, als wirklich jeder Arsch hingelaufen war und die restlichen Currywürste aufgefressen hat, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt jetzt nur noch ein sehr, sehr eingeschränktes Angebot und dann irgendwie so wirklich 1 Minute später, es gibt leider gar kein Angebot mehr.
Ja, das. Ich hatte auch sowas wie das Bordbistro ist außer Betrieb.
Ja, das gibt's natürlich auch. Und wenn es in Betrieb ist, ist es auch schlecht.
Aber wollte gerade sagen, hast du da schon mal was gegessen?
Ich esse da ständig, Reinhard. Ich sitze 150 Tage im Jahr in der Bahn. Also man müsste Alfons Schubeck eigentlich, man müsste persönlich
hast du mal,
zu Alfons
hast,
Schubeck
hast,
gehen und dem verbieten, weiterhin als Koch zu arbeiten.
Hast du mal überlegt?
Weißt du, wer Alfons Schubeck ist? Der, ich glaube, er hat sogar einen Stern und hat seine schäbige Fresse an die Bahn verkauft. Und es gibt dann sowas wie Schubecks Paradeiser Frikadellen oder so ein Scheiß. Und es ist alles widerlich, richtig widerlich. Und teuer.
Also, warum bist du auch 150 Tage mehr in der Bahn? Hast du mal über eine Wohnung nachgedacht?
Ich wohne da ja. Ich wohne direkt neben dem Bordbistro im Herrenklo. Von da aus verwalte ich mein ganzes Leben. Aber da habe ich halt so schlechtes WLAN, deswegen ist gerade abgestürzt.
Ah ja, ich kenne das. Also so viel wie du bin ich ja nicht unterwegs, aber ähnlich. Also
du bist
so,
ja jetzt krass unterwegs mit Mincorec.
Ja, wir sind mit der Tour tatsächlich viel unterwegs, obwohl das immer noch kein Vergleich ist zu den Terminen, die du da machst. Wir haben ja irgendwie übers Jahr verteilt so 20 Termine oder so und das hast du ja so in einem Rutschen einer Tour oder so. Ja, ja, genau, da haben wir deutlich weniger, das ist noch entspannter. Aber trotzdem, ja, viel Reisen kann sehr anstrengend sein, gerade mit der Bahn. Also es gibt eine Menge Leute, also ich habe schon Schelte bekommen, weil ich über die Bahn gemeckert habe und ich bin viel Bahn gefahren und ich hatte wohl anscheinend einfach nur sehr viel Pech dabei. Vielleicht ist es aber auch einfach Kacke. Das Bordbistro habe ich einmal bisher in Anspruch genommen und das war für ein warm gemachtes Sandwich, das war ganz okay und ein Weizenbier, das war auch okay.
Ja, also Reinhard, was kann man an einem Weizenbier falsch machen? So, ne? Also,
es könnte warm sein.
Sie kriegen es hin, es nicht zu kühlen, das gibt es. Also es gibt so eine, es gibt einen Verlauf des Bahnessens. Also das, was man wirklich essen kann, was sehr beliebt ist, sind die sogenannten, ich glaube, es heißt, das soll so eine Art Flammkuchen heißen, aber es heißt anders. Es heißt die Riechenschnitte oder so ein Scheiß, weil sie den Flammkuchen nicht benutzen dürfen. Einmal mit Speck und einmal mit Lauch und mit Schafskäse. Wird brockenhart aus dem TK geholt, wird dann anderthalb Minuten in so eine Fritte reingeschoben oder eher in so eine Mikrowelle, glaube ich, in so eine Art Mikrowelle mit Grillfunktion. Das ist wirklich recht tasty. Was auch noch geht, aber völlig überteuert ist, ist das Chili con Carne. Ich meine, Chili con Carne besteht ja faktisch nur aus Hack.
Da kann man auch nicht so viel falsch machen, finde ich.
Deswegen wird das auf Millionen Kindergeburtstagen auf der ganzen Welt verteilt, weil Chili con Carne, wie der blindeste Arschloch kann Chili con Carne kochen. Dann gibt's noch die Currywurst, ist tagesformabhängig, meist aber eher mies. Und alles, was dann so aus dem Alfred-Schubeck-Katalog kommt, weißt du, wo dann die genervte Bahnmitarbeiterin aus dem Bistro anfängt, so traurige Semmelknödel aus so einer Plastikpackung rauszupullen und die dann so in so einem Wasserbad für 17 Euro in so einem Wasserbad in der Mikrowelle warm zu machen. Und das wird dann so drapiert. Und das ist erstaunlich, es sieht erstaunlich so aus wie auf dem Zettel, nicht so wie bei McDonald's, wo du diesen krassen McRösti siehst und ein Stück Scheiße in deiner Hand, wenn du im McDrive sitzt. Aber es schmeckt halt leider nicht, im Gegensatz zu McRösti. Das ist wieder das Problem. Also von mir aus soll es lieber scheiße aussehen, aber lecker sein.
Warum gibt es eigentlich keine McDonald's-Bahn? Also irgendwie so ein Franchise, ein Mc's in der Deutschen Bahn.
Boah, wie geil wäre das denn, Reini? Weil dann glaube ich, die Deutsche Bahn könnte die Nachfrage nicht Es gibt an Flughäfen, gibt es natürlich Unmengen an Mc's und an Bahnhöfen auch, aber in der Bahn selbst, das ist eigentlich voll die
gute Idee, Reini. Aber wahrscheinlich kriegst du das da nicht hin mit dem Braten und so.
Ja, stimmt. Ja, du hast recht, weil diese ganzen aufwendigen Produktionswege, die McDonald's geht, indem sie tiefgefrorene Fleisch warm macht und genervt drei TK-Tomaten draufkloppt, aber natürlich von Vertragsbauern, das ist in einem ICE nicht reproduzierbar. Wie sollen sie sonst die Bouillabaisse anrühren? Yeah. Aber die Idee ist gar nicht so scheiße. Das Essen in der Bahn ist wirklich körperliche Folter. Manchmal gönne ich mir ein Eis, aber in 80% der Fälle ist das Eis schon so lange drin, weil es keiner isst, dass es schon diese kristalline Substanz hat. Weißt du, wenn so Vanilleeis so kristallig
ist. Ja, das passiert häufig, wenn das einmal aufgetaut war und wieder angefroren ist, dass sich so schön dicke, große Eiskristalle da drin bilden können.
Und bin ich schwierig. Nenn mich schwierig, Reinhard, aber da bin ich echt raus. Also das ist wirklich, wenn Eis kristallin wird, mag ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe dann auch das Gefühl, es wäre nicht mehr gesund, wobei ich glaube, dass es eigentlich egal ist.
Das ist Quatsch, das ist vollkommen egal.
Ist egal, ne?
Ja, das ist vollkommen egal. Es gab jetzt im Jahrhundertsommer, den wir mal wieder diesen Sommer hatten, gab es in der DB Lounge, das ist der Ort, wo man ja hin darf, wenn man der Bahn ganz viel Geld in den Rachen geworfen hat. Da gab es dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, so Truhen mit Eis.
Eis am Stiel. In der DB-Lounge gab es da Truhen, wo man sich nehmen konnte, was man wollte, oder was?
Ja, du kannst da dann halt, wenn du DB-Lounge zugangsberechtigt bist, wie es so schön heißt, kannst
also
du da reingehen.
Also geht das nur als Bahnkomfortkunde, ne?
Genau, als Bahnkomfortkunde. Dann kannst du da rein und kannst dir so zwei, drei Eis am Stiel nehmen.
Ich war letztes Jahr Bahnkomfortkunde, habe mich aber dann tunlichst zurückgehalten, in diese Lounge zu gehen, weil ich mich nicht so snobbo fühlen wollte. Und
du bist ja nur im zweite Klasse-Bereich, oder?
Ich bin im zweiten, kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an.
Also ob du erste Klasse fährst oder zweite?
Ich gönne mir manchmal auch erste rein.
Also wegen Beinfreiheit und so?
Ja, einfach, weil ich gerne wie ein Snob behandelt werden möchte. Und weil manchmal ist der Preis nicht Unterschied 10, 15, 20 Euro und das ist dann bei 6 Stunden Strecke echt okay. Manchmal ist der preisliche Unterschied das Vierfache, dann Arschlecken 3,50. Mhm. Ich habe auch schon mal über eine Bahncard 100 nachgedacht, aber das Problem ist, man kann ihn nicht pausieren. Das heißt, ich fahre ja extrem viel Bahn von Januar bis Mai oder Juni. Dann fahre ich aber von Juni bis Anfang Oktober gar keine Bahn.
Ist die nicht mittlerweile monatlich kündbar?
Nee, ist nicht monatlich kündbar.
Echt nicht?
Habe ich letzte Woche noch nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Wenn sie es möge, dann, wenn sie es würde, dann würde ich es mögen. Das
ja.
Ist jetzt etwas komisch formuliert. Aber wir wollen uns nicht wieder auf die Bahn versteifen, Reini. Du bist ja... ist ja sowieso dein Endgegner, die Deutsche Bahn.
So ein bisschen. Ich bin heute freiwillig wieder Bahn gefahren nach Worms. Tatsächlich aber nur Nahverkehr. Das ist
und
ja
was
hier
hast du in Worms gemacht, Reini?
Wie du das weißt und schlecht gespielt Fragen stellst,
Reinhard, so ein bisschen, du musst doch die Illusion aufrechterhalten, dass ich jetzt wirklich völlig unvorbereitet bin. Dass das Dossier, das mir hier mein achtköpfiges Team, das bei mir zu Hause jetzt hier sitzt und für jede Folge natürlich so eine Art redaktionelle Vorarbeit
betreibt. Es ist keine Illusion, dass du komplett unvorbereitet bist.
Ich habe auf Insta einfach deinen fetten tätowierten Arm, Reinhard, gesehen.
Ja, richtig.
Du hast den Tattoo machen lassen.
Ja, richtig. Ich war
der nächste Vogel. Warum schon wieder ein Vogel?
Nach vielen, vielen Jahren war ich mal wieder bei meiner Lieblingstätowiererin.
Ach, die ist in Worms, oder?
Die ist mittlerweile in Worms gelandet, genau. Die ich aus Essen kannte, die gute Sandy, die auch unser Tattoo-Wichteln gemacht hat.
Wovon du kennst, haben wir das jemals erzählt, dass du wirklich, dass ich noch niemals gesehen habe, ich kenne niemanden, der eine bescheuertere Idee hatte, wenn es um Tattoos ging.
Kurz zusammengefasst, unser WG-Haus, in dem ich lange gewohnt habe, wo sehr viele Menschen sehr tätowiert waren, hatte irgendwann die wundervolle Idee, lass doch mal jeder ein Motiv in den Hut werfen und zu Weihnachten machen wir anstatt Wichtelgeschenke verschenken, ziehen wir Lose. Wer welches Tattoo bekommt.
Unfassbar, Alter.
War voll
das
gut.
Ist wirklich, das macht mich fertig. Das
war voll
ist
gut. Hat Spaß. Also ich fand's witzig. Und das hat auch damals schon die gute Sandy gemacht. Und da die durch Zufall in Worms gelandet ist, und das ist gar nicht so weit weg von Neustadt, irgendwie mit der S-Bahn 45 Minuten, habe ich mir gedacht, da könnte ich mal wieder vorbeigehen und habe jetzt auf meinem rechten Unterarm einen Raben.
Why?
Das ist das Logo von Sci-Hub. Dieser Rabe.
Warum hast du nicht Alliteration am Arsch dir tätowieren lassen, Reinhard?
Weil das kommt aufs Bein und da kommt noch das Otto-Motiv hin.
Ach, du willst dir doch nicht wirklich unseren Podcast tätowieren lassen,
Warum
Reini,
nicht?
Oder?
Mal gucken, wenn wir ein Jahr durchhalten.
Das, du bist so süß. Ach, das hast du ein MINT-Korrekt-Tattoo?
Was?
Hast du ein MINT-Korrekt-Tattoo?
Ja, auf meinem rechten Unterarm steht Pi gleich 3.
Und das ist?
Das ist das Logo von MINT-Korrekt gewesen. Also auf dem alten Logo ist das fett in der Mitte Pi gleich 3 und unsere beiden Gesichtsanschnitte so drauf.
Kennst du dieses Video, wo zwei Leute, bei so einer englischen Spielshow durften drei Freunde für ihren besten Kumpel, so Engländer, so klassische Sauf-Engländer, durften sich ein Tattoo ausdenken und das musste er sich tätowieren lassen, ohne es zu sehen.
Oh Gott.
Und dann die Szene, ich muss mal raussuchen, bei 9gag habe ich das mal gesehen, die schicke ich dir gleich mal, die werde ich so parallel begleitend zu unserer Podcast-Veröffentlichung am Sonntag, werde ich die dann auch einfach online stellen, weil der junge Mann steht vor dem Spiegel und macht das Hemd hoch und dann haben sie eben, Entschuldigung,
ja.
Haben sie eben an den Bauchnabel, wo es so dunkel wird, weißt du, wenn man so, der Bauchnabel geht ja rein oder raus. Fette Leute wie wir haben den Bauchnabel rein, richtig?
Ja.
Traurig, aber wahr.
Du nennst auch gerne das schwarze Loch.
Das schwarze Loch, ja. In dem ganze Socken verschwindet.
Ja, richtig.
Und die haben eben einen Typen dahin tätowiert, der nackt hockt und das ist das Arschloch von dem Typen.
Warum macht man sowas?
Ja, Reini, Alter, du hast einen kotzenden Wolf auf dem Bein.
Das ist aber so ein Oldschool-Motiv, das ist vollkommen okay.
Der kotzende Wolf?
Der ist besoffen.
Warum?
Ja, warum nicht? Das ist halt vom Tattoo-Wichteln, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das habe ich halt gezogen. Der Rabe, den ich rechts jetzt auf dem Unterarm habe, das hat tatsächlich sogar einen Sinn. Sci-Hub habe ich dir bestimmt mal erklärt, oder? So grob?
Wahrscheinlich
nicht. Ich kann es dir in ganz kurzen Worten erzählen. Wenn man als Wissenschaftler heutzutage, das wird in der Psychologie genauso sein wie in der Physik und so weiter, wenn man dort seine Ergebnisse publiziert, macht man das in einem Fachjournal, wie zum Beispiel, also manche so von den großen Journalen hat man eventuell auch schon mal die Namen gehört, so Science, Nature und so weiter und so weiter. Hast du schon mal gehört, oder?
Ja.
Nature und so. Es gibt hunderte solcher Journale mit unterschiedlichem Ansehen, sagen wir mal, also Ranking. Diese ganzen Journale gehören im Wesentlichen so, lass es mal 10 große Verlage sein. Sowas, die größten sind sowas wie Elsevier, Springer, was haben wir da noch? Ich glaube, Science ist auch nochmal ein eigener Verlag quasi. Auf jeden Fall, ne, so diese Fachzeitschriften, in denen veröffentlicht wird, gehören Verlagen. Wenn man dort veröffentlichen möchte, funktioniert das folgendermaßen. Man schreibt seinen wissenschaftlichen Artikel in dem Format, wie die Zeitschrift es gerne hätte, also das Journal, reicht das bei dem Journal ein. Das Journal nimmt diesen Artikel, gibt das an 3 bis 4 andere Wissenschaftler aus dem gleichen Fachgebiet, die da drüber lesen und gucken, ob das sinnvoll ist oder nicht und Anmerkungen machen, ne? Die schicken das wieder zurück an den Verlag und der Verlag gibt dir das dann wieder und sagt dir, hier, da und da muss noch korrigiert werden, das ist so nicht richtig. Am Ende, wenn das hier, das nennt sich Peer-Review-Prozess, also dass andere Wissenschaftler halbwegs anonym, also du weißt nicht, wer die anderen Wissenschaftler sind, da drüber gucken und gucken, ob das okay ist oder nicht. Am Ende geht das Ganze wieder an den Verlag und der Verlag veröffentlicht das. In dem Moment, wo du das veröffentlichst, trittst du sämtliche Nutzungsrechte an deiner Veröffentlichung ab, und zwar an den Verlag. Alles. Okay. Und du bekommst kein Geld dafür. Ne? Also du bekommst kein Geld dafür, die Wissenschaftler, die die Arbeit machen und das Ganze korrigieren und nachgucken, ob das so richtig ist, bekommen da auch kein Geld für. Und am Ende kostet es dich, wenn du deinen eigenen Artikel lesen möchtest, so irgendwas zwischen 30 und 100 Dollar. Um deinen 3 bis 4 DIN A4 Seiten langen Artikel wieder runterzuladen und lesen zu können. Und es kostet nicht
du
nur.
Du hast keinen exklusiven Zugang dazu, obwohl
nein, null.
Geschrieben
hast? Nein. Obwohl du es geschrieben hast, du gibst halt alle Rechte ab.
Und ist das richtig? Also ist das fair?
Nein, das ist nicht fair, aber das ist historisch so gewachsen. Dass diese Journale sind teilweise deutlich über 100 Jahre alt, diese Verlage. Und früher hat man das gebraucht. Also früher hatten die Verlage Sinn, weil es gab kein Internet in dem Sinne. Und da hat man das halt zu den Verlagen geschickt. Das hat auch schon Einstein so gemacht und Heisenberg. Also die ganzen berühmten Wissenschaftler von damals, da hat es diese Verlage auch schon gegeben. Und zwar genau die gleichen. Da hat man das dahin geschickt und die haben das Verteilen übernommen. Also das Weiterreichen an andere Wissenschaftler. Das nachher ausliefern an die Bibliotheken in Form von halt Hardcopies, also wirklich gedruckte Magazine. Aber das ist heute alles obsolet, alles komplett überflüssig. Und es sind aber immer noch die gleichen Strukturen. Und diese Verlage haben eine unglaubliche Macht, weil du wirst als Wissenschaftler daran gemessen, wo du veröffentlichst, ne? In was für Journalen. Und wenn du irgendwie halt als Wissenschaftler Karriere machen möchtest oder so, ist es gut, wenn du ein Nature-Paper hast. Das Doofe ist, du hast alle Rechte abgegeben. Und auch alle anderen Wissenschaftler, also die komplette wissenschaftliche Community, die diese Sachen wieder lesen möchte, muss dem Verlag dafür Geld zahlen. Und wir reden hier nicht für ein Abo irgendwie von 30 Euro im Monat, sondern deine Universität muss dann ein Abo für diese Zeitschrift abschließen. Ne, wenn du das wieder lesen möchtest. Und die Verlage verkaufen keine Einzelabos für Zeitschriften, sondern immer so Bundle. Und da reden wir dann gerne mal davon, dass so ein Bundle im Jahr, also als Jahreslizenz, einen hohen 5-stelligen bis 6-stelligen Betrag kostet.
Was?
Ja. Willkommen in der Welt der wissenschaftlichen Publikationen. Und es ist wirklich wahnwitzig. Und wenn man in diesem System nicht selbst mal drin gesteckt hat als Wissenschaftler, dann ist es auch schwer, sich vorzustellen, dass es tatsächlich so ist, dass man die Rechte an seinen eigenen Texten abgibt an der Forschung. Und vor allem, es ist so ein perfides System, weil du bist ein Stück weit darauf angewiesen. Das Schlimme ist, die Forschung, die du gemacht hast, ne, als Wissenschaftler an Universitäten und Instituten, ist zu über 90% von, also fast komplett zu größten Teilen ist das ja keine private Forschung, sondern das ist
institutionalisierte Forschung?
Ja, also unsere Universitäten und die Wissenschaftler dort werden von Steuergeldern bezahlt. Ne? Du bist ja im öffentlichen Dienst. Das heißt, der Steuerzahler zahlt einmal dafür, die Forschungsergebnisse zu erzeugen und später zahlt der Steuerzahler nochmal dafür, damit die Forschungsergebnisse wieder gelesen werden können. Ne? Okay. Also das alles ziemlich absurd. Und da gab es eine...
Und deswegen hast du dir jetzt einen Rahmen tätowieren
lassen. Moment.
Das ist die längste Herkunftsgeschichte für Tattoo,
ja, das
ich je gehört
habe.
Das
ist ein wichtiges Thema, das man mal kurz erklären muss. Nur mal so als Beispiel. Für ein Kapitel meiner Doktorarbeit, das irgendwie 10 Seiten lang ist, musste ich Paper lesen, also Quellen lesen, in einem Wert von deutlich über 1000 Euro. Wenn ich die hätte, also ne, die hat ja jemand bezahlt, die hat meine Uni bezahlt in Form von Abos. Also wenn man sich das ausrechnet, die komplette Literatur, die ich für meine Doktorarbeit gelesen habe, ist wahrscheinlich auch so ein knapp 5-stelliger Betrag an Geld, der da an Lizenzgebühren bezahlt wurde. Das ist also total behämmert und es ist auch was, was die Wissenschaftler selber gar nicht wollen. Also die Wissenschaft-Community selbst will das nicht. Und
also niemand will das, alle halten das für dämlich, aber jeder macht das.
Ja.
Oder es wird gemacht.
Ja genau, es wird halt gemacht. Also es ist schwierig, das nicht zu machen, weil es sind halt diese historisch gewachsenen Strukturen. Und jetzt gab es eine russische Doktorandin, die mal hingegangen ist und sich gedacht hat, ach ja, scheiß drauf. Und hat eine, hat quasi Paper-Piraterie betrieben. Also hat haufenweise aus allen möglichen Quellen, die ihr zur Verfügung gestanden haben, wissenschaftliche Paper gesammelt und die frei im Internet zur Verfügung gestellt. Und da ein Netzwerk aufgebaut und das immer weiter ausgeweitet. Und mittlerweile sind es mehrere Millionen Paper, die in dieser Schattenbibliothek liegen. Und das nennt sich Sci-Hub. Die wurde auch von Elsevier, von einem der größten Verlage international verklagt, hat in den USA, wurde sie auch verurteilt, zu irgendwie, was weiß ich, horrenden Schadensersatzsummen und so, aber die sitzt halt in Russland, das interessiert die nicht.
Ne? Welcome to Russia, ja. You won't reach me, you motherfuckers.
Ja, genau, so in die Richtung geht's. Also,
okay.
Das ist die Geschichte dahinter und Sci-Hub ist halt so ein...
Und das Zeichen dafür ist der Rabe und den hast du dir
genau,
jetzt tätowiert.
Genau, das Logo ist der Rabe. Also wenn ihr euch das mal angucken wollt, das ist auf
aber
Sci-Hub.
Aber ziemlich großes Tattoo auch, ne?
Ja, das ist so Unterarm.
Und also. du hast deine Diamantgitterstruktur damit überlagert.
Was? Nein.
Nicht?
Hab ich nicht. Das ist auf meinem linken Arm.
Achso, aber du hast irgendwas damit überlagert, oder?
Nö, das auch nicht. Da war noch Platz.
Ach, da war noch Platz.
Da war noch Platz. Das ist neben dem Lego-Spock. Und der Enterprise. So. Ja,
du bist wirklich
ist schön,
mein,
oder?
Dein Körper, your body. Immer wenn ich an dich denke, denke ich an John Mayer und
mein
your
Körper,
body
mein Körper
is
ist
Wonderland.
Ein bunter Tempel.
Dein Körper ist ein, in dem keiner beten will.
Richtig.
Wie war es eigentlich mit deinem ersten Mal, Reini? Das müssten wir als, eines Tages müssen wir darüber sprechen. Dann erzähle ich dir auch von meinem ersten Mal. Du willst es gar nicht wissen, ne? Du denkst gerade drüber nach, wie du irgendwie das Thema wechseln kannst.
Nee,
ah.
Ich will es tatsächlich nicht.
Erzähl doch mal davon,
wissen.
Das ist doch spannend für die Menschen. Oder ist das zu privat für dich?
Nein, ich bin gerade, ich habe gerade das Problem, dass ich...
Das Internet stürzt ab.
Nein, nicht das Internet stürzt ab, sondern irgendeiner von uns beiden hatte gerade eine weitere Tonspur laufen und die war sehr weit auf meinen Kopfhörern. So.
Wo ich doch nicht.
Ja, was ich, was du noch in deinem Browser so offen hast. Ich bin ja froh, dass ich kein Gestöhne höre oder so, wenn
was
du anfängst, was Sex zu reden.
Tonspur, ach, so ein dummes Zeug. So. Ich hab, Reinhard, du versuchst nur billig abzulenken. Ich habe dir gerade das Video geschickt von den Typen, die ihrem Freund das Arschloch offen.
Ah,
das kannst du dir mal geben. Das sind nur 20 Sekunden, das ist sehr lustig.
Mal, du hast mir das da, ja. Schauen wir mal. Ist das irgendeine, ist das auf MTV oder?
Irgend so eine beschissene Assi-Spielshow okay. Für Idioten. Ich unterstütze sowas auch nicht, aber in dem Fall muss man einfach sagen, also wer das beschlossen hat.
Hölle.
Ja, krass, oder?
Okay, das ist so, naja.
Nein, ich gebe dir 1.000 Euro, wenn du das machen lässt.
Vergiss it.
Aber mit meinem Gesicht bitte. Der Körper ist egal, aber mein Gesicht und dann das Arschloch endet bei dir.
Nee, ich finde ja so spontane Tattoos nicht zwingend gut. Ne? Das sollte ja, also es gibt, nein, was heißt, nee, doch, spontane Tattoos finde ich eigentlich ziemlich gut. Es gibt ja eine Menge richtig beschissene Tattoos da draußen in der Welt. So richtig schlimme Sachen auch. Jacqueline.
Ja, klar gibt es eine Menge beschissene Tattoos. Aber was ist jetzt die Erkenntnis daraus? Also. Du hast ja durchaus, also dein brechender Wolf ist jetzt auch nicht Top 3, würde ich sagen.
Ich finde meine Tattoos super. So.
Du, deine Tattoos sind auch ganz wundervoll, Reini.
Ja.
Du bist eine wunderschöne kleine Schneeflocke, Reini Bär.
Eine bunte.
Eine bunte kleine Schneeflocke.
Wo wir gerade bei bunt sind, du wolltest mir, hast du mir letztens gesagt, noch was von einem Friseurbesuch berichten.
Ich wollte dir gar nichts von einem, Reini, du hast wieder das Sexthema umschifft, hast du das
welches
gemerkt?
Ich bin beim Friseur.
Reini,
du wolltest
du hast das Sexthema umschifft.
Ja, richtig, da reden wir später drüber. Lass uns bitte erstmal die Liste abarbeiten, die wir hier haben.
Ach.
Und da steht ganz oben Gespräche Friseur. Mit dem Friseur.
Ich habe nicht Gespräche mit dem Friseur. Es geht darum, ich war letztens beim Friseur. Und ich finde dieser gesellschaftliche Zwang, sich mit dem Friseur zu unterhalten. Ich bin so einer, ich unterhalte mich mit allen. Ich unterhalte mich mit dem Taxifahrer, wenn ich Taxi fahre. Ich unterhalte mich mit dem Friseur, wenn ich beim Friseur sitze. Und bei dem Friseur hatte ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, ab Moment 1, wir können uns nicht leiden. Wir werden keine Freunde mehr. Was nicht fair ist, weil wir kennen uns ja gar nicht. Ich kann über diesen Mann absolut gar nichts sagen. Aber ich habe gespürt, da ist irgendwie, wir haben keine Ebene.
Ist das und, so ein Sweeney Todd-Moment, wo du Angst hast, dass er gleich sein Rasiermesser rausholt und dir die Kehle durchschneidet?
Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber wo du das jetzt so sagst, solange er nicht singt, ist mir das eigentlich egal. Jedenfalls habe ich dann da gesessen und habe die ganze Zeit nichts gesagt. So, ne? Und er hat aber auch nichts gesagt. Er hat noch nicht mal dieses Höflichkeits, ach Mensch, ist ja im Moment viel Schnee oder so rausgehauen. Weißt du, gar nichts so.
Ich hatte das auch schon mal, ich weiß noch, einer meiner ersten Friseurbesuche, zu der Zeit, als meine Mutter mir nicht mehr die Haare geschnitten hat.
Stopp.
Warum?
Kannst du den letzten Satz nochmal, deine Mutter hat dir früher die Haare geschnitten?
Ja, als ich ein kleines Kind war, so in der Grundschule und so. Einer meiner ersten Friseurbesuche, so als Teenager, da dachte ich so, ja, jetzt wirst du vom Friseur zugelabert und der hat durchgehend die Fresse gehalten. Das fand ich
komisch.
Warst
du ein älterer Herr oder war?
Nee, das war ein junger Friseur und weiß nicht, wahrscheinlich hatte der auch keine Lust, sich irgendwie zu unterhalten, aber ich hatte eigentlich erwartet, dass so Smalltalk, so auch dieses, na, wie geht's und so. Und der war auch komplett still. Also später, als ich in Frohnhausen gewohnt habe, war ich dann bei unserem Stammfriseur. Also da gab es so diverse türkische Friseure und da hatten wir einen, wo es immer sehr geilen Tee gab und wo man immer ganz eigentlich schnell drangekommen ist und nett und so.
Ja. Ich war erst einmal beim türkischen Friseur und der hat mir dann die Ohren geputzt und die Nase sauber gemacht. Hm. Auf einmal klappte der so meinen Kopf nach hinten und packte mir so Watteröhrchen in meine Nase rein. Ich war so indisponiert in dem Moment und unsicher, dass ich es einfach hab geschehen lassen.
Ja, bei uns der hat immer so Härchen weggeflammt und so ein Kram. Das
machen die auch gerne, Härchen wegflammen.
Ja. Entschuldige, wie war es denn bei dir? Der hat auch...
er hat nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt und dann waren wir am Ende fertig.
Hast du nicht mal versucht, dein Gespräch zu beginnen?
Nee, irgendwie, wir waren uns unsympathisch. Aber dann habe ich am Ende so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich dann nochmal so einen halbgaren Versuch hinterhergeschoben habe. So einen ganz traurigen, weißt du? So, ich habe dann noch so beim Bezahlen habe ich gesagt, haha, jetzt wieder raus in die Kälte. Und er so,
Ja, hoffentlich erfrierst du Arsch.
Ja, also es war wirklich, wirklich kein guter Spirit irgendwie bei der Nummer so. Ich weiß auch nicht.
Ja, es ist immer schlimm, wenn man so Situationen hat, wo Gespräche erwartet werden, ne, oder wo gesellschaftlich irgendwie man davon ausgeht, dass man sich unterhält und dann passiert nichts. Also so,
ja,
so
im Taxi frage ich immer zum Beispiel, ich frage immer im Taxi absolute Scheiße, ich frage immer, wie lange denn sind Sie heute denn schon unterwegs? Ich glaube, das ist die erste Frage, die jeder Taxifahrer auf der ganzen Welt immer gestellt bekommt. Und kein Taxifahrer hat Bock auf diese Scheißfrage, weil alle wissen, die arbeiten einfach verdammt lang, einen Großteil der Zeit stehen sie irgendwo doof rum und müssen warten. Das ist Taxifahren, so. Und die Frage ist einfach dämlich. Das ist so, du musst ein Gespräch führen, weil es gesellschaftskonform wäre und irgendwie seltsam, wenn man den
netten
Menschen,
ne,
so darauf runterdegradiert. Nö, aber ich weiß zum Beispiel, dass die Fahrer, die ich von Produktionen oft habe, überrascht sind, wie viel ich rede, weil sie sagen, die anderen Promis sagen halt irgendwie nie was. Die sitzen da und starren auf ihr Handy, aber das finde ich total unsympathisch und scheiße. Also ich führe immer ein Gespräch, selbst wenn ich keins führen will, was irgendwie auch absurd ist.
Ich finde so Situationen komisch, zum Beispiel, wenn du mit Leuten so im Fahrstuhl stehst, Ewigkeiten. Und dann so ein Schweigen hast und...
Ja gut, also, aber im Fahrstuhl stehen
geht das
kann
nicht
ja...
An, ne?
Nö, das kann ja vorkommen, im Fahrstuhl stehen. Ne?
Ja.
Also, wie lang ist Fahrstuhl?
Du erzählst das gerade vom Taxifahrer. Ich fahre so selten Taxi, dass ich diese Situation tatsächlich noch nie hatte. Das irgendwie, weiß ich nicht. Also vor allem, ich fahre nie alleine Taxi, sondern immer mit irgendwelchen Leuten und mit denen unterhalte ich mich dann eh. Also, da
was
entsteht
war denn,
nicht dieser
warst du schon mal
Moment.
Also beim Friseur, wenn du jetzt beim Friseur bist, was passiert, was machst du dann?
Ich versuche.
Immer gleicher Friseur oder unterschiedliche Friseure?
Es kommt drauf an. Also hier in der Stadt, also wenn ich einmal einen gefunden habe in der Stadt, wo ich sage, ja, kann ich hingehen, dann ist es immer der gleiche.
Du bist ein treues Seelchen dann.
Ja.
Ja, beim Friseur bleibt man, dem Friseur bleibt man irgendwie auch treu. Ich habe auch immer den gleichen Friseur eigentlich.
Wenn die Frisur denn ordentlich geworden ist, ne? Also ich hatte auch schon mal irgendwie, als ich in Köln gewohnt habe, einen, da hatte ich irgendwie das Gefühl so, ja, gib mir irgendwie, gib mir so einen Rasierer, das hätte ich auch alleine hinbekommen. Das war irgendwie kacke, da hat man sich wohl missverstanden, wie lang das noch sein soll und was wo. Ich habe ja auch das Problem, dass meine Haare auf dem Rückzug sind.
Und man traut sich auch nicht so richtig zu kritisieren. Der Punkt ist immer der falsche. Weil während du da sitzt und die Frisur noch so hast, siehst du ja siehst ja scheiße aus in dem Moment. Die Haare sind nass, ne, du bist einfach nicht, also in dem Moment kannst du noch nicht beurteilen, wie es am Ende aussieht. Und wenn es zu Ende ist und du unzufrieden bist, was dann?
Ja, ich weiß nicht, für meine Liebste ist zum Beispiel Friseurbesuch sowas Entspannendes, sich mal was gönnen und so, ne, das, wo man dann so in aller Ruhe mit, was weiß ich, Haarkur und sonst was, und ich denke mir jedes Mal so, ich will so schnell wie möglich raus, wie ich auch reingekommen bin, also, ne, das ist sowas, für mich ist Friseur auch so, du guckst in den Spiegel und denkst so, ah fuck, du musst mal wieder hingehen und das ist dann irgendwie sowas, was auf der Liste ist und endlich mal erledigt werden muss. Und
Bei dir ist es keine Wellness-Veranstaltung.
Nee, überhaupt nicht. Ich bin super froh, wenn das einfach nur, also wenn ich das einfach hinter mir hab. Ich hab da keinen Bock drauf. Also ich finde Friseur auch, das ist so, wenn es irgendwas gäbe, ne, dass man sagen kann, so, die Haare sind jetzt, wie sie sind und die wachsen einfach mal ein Jahr nicht mehr oder zwei, würde ich Geld, also wenn man das machen könnte, ne, hier legst 200 Euro hin und dafür bleiben die Haare einfach, wie sie sind, würde ich sofort machen.
Ja, kann ich, ja, auch geil. Also du würdest dir, so gesehen, du würdest ja so eine Art, wie soll man sagen, so permanent Hairdress machen.
Ja, permanent
also permanent, ja. Permanent, so wie permanent Make-up, aber in Form von Frisur.
Ja, man könnte jetzt sagen aber Perücke ich mein, oder so, aber da musst du ja immer noch die Haare drunter wegrasieren und so. Wobei vielleicht irgendwann jetzt nicht mehr, aber...
Es gibt ja auch Männer, die letztens hat mir das noch einer erzählt, eigentlich gut aussehender Mann, und dann habe ich ihn darauf angesprochen, irgendwie, ich weiß nicht, er war jünger, als ich dachte, und dann habe ich gesagt, uiuiui, da sind die Haare, sind aber auch schon auf dem Weg nach hinten, ne? Ja. Langsam werden die, oder gehen jetzt lange auf dem Rücken über, und dann merkte ich aber, ich hatte ihn gerade getroffen, und dann sagte er auch, er hätte jetzt einen Termin mit einer Klinik in Istanbul, wo er sich Haare verpflanzen lässt.
Das würde ich dann auch wieder nicht machen. Also nee, da wäre ich
Bock drauf.
Da wäre ich auch
ich raus. Einen Prominenteren, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der das hat machen lassen. Und am Anfang sieht das aus wie so sprießendes Sackhaar.
Ja, weil so
einzelne, ja, diese Wurzeln kleine, einzeln kleine abgesetzte Haare, so, die so ganz seltsam aussehen, so wie so schwarze Sprossen im Kopf. Und ich weiß nicht, das ist so ein Hinterherrennen von Jugendlichkeit, das man eigentlich nicht braucht. Auf der anderen Seite, der Typ, von dem ich spreche, war um die 60. Da finde ich es affig. Wenn du mit 25 schon Platte hast und siehst dann scheiße aus,
ja, aber,
kann ich es verstehen.
Ja, aber selbst da würde ich sagen, ey.
Du Würde, bist ein uneitler Typ, Reinhard.
Da würde ich sagen, in Würde, Alter, nee, das ist nichts mit uneitel zu tun. Also wenn du wirklich so lichtes Haar hast, und bei mir wird es auch langsam licht, ne, dass du irgendwie so mit 25 wirklich so nah an Glatze dran bist, mein Gott, dann rasier die Haare einfach weg, dann hast halt eine Glatze, das mag vielleicht in den ersten ein, zwei Wochen komisch aussehen, aber dann hast du dich dran gewöhnt und auch deine Umwelt, und dann ist das vollkommen normal. Natürlich kann man sagen, es gibt Leute, denen steht eine Glatze eher und welche, denen steht es eher weniger.
Oh, es aber, gibt kaum etwas, was Leute mehr unterscheidet als die Fähigkeit, ob ihnen Glatze steht oder nicht.
Ja, aber also irgendwann ist das so ein Gewöhnungsding, glaube ich, und dann ist es halt okay. Also mein Bruder hatte früher auch immer, also ich kann ja sehen, was mir blüht. Ich habe einen Bruder, der ist anderthalb Jahre ungefähr älter, und bei dem ist das auch so. Der hatte irgendwann so Geheimratsecken, die zusammengewachsen sind, und der hat sich dann irgendwann, weiß nicht, die Haare mal so auf 3 Millimeter gemacht und irgendwann sich dazu entschieden, okay, dann mal ganz ab, ne, und trägt seitdem halt so wirklich Glatze, und ich fand das am Anfang auch komisch, mittlerweile muss ich sagen, das steht dem einfach. Ne, Glatze,
ja,
rauschiger Vollbart.
Ja, aber das steht ihm. Aber
ja, das war,
Alter,
früher
es gibt
aber
auf
nicht
jeden
so.
Fall Leute, denen das mal gar nicht steht. Ich sehe, also ich hatte früher mal Glatze, weil ich ja Kopfläuse hatte durch die Schule. Ne? Und ja. Also beziehungsweise ich hatte mir Kopfläuse eingesammelt. Ich glaube, meine Mutter hatte sie mitgebracht aus der Grundschule. Und dann musste ich komplett Kahlschlag kriegen. Ich sah aus wie ein russischer Gulag-Häftling mit 15.
Ja, aber auch da kannst du reinwachsen.
In manche Sachen kann man nicht reinwachsen. Kennst du die Bilder von Elon Musk, wie der aussah, bevor er sich die Haare hat verpflanzen lassen?
Ja, kenne ich. Ja, aber guck mal, wenn der sich heute eine Glatze machen würde, ne, es hat eher was mit Auftreten.
Dann wäre er endgültig Dr. Evil, Alter. Nee. Es gibt Sachen, die lassen sich nicht tragen. Das ist einfach so. Es gibt auch Männer, die können kein Bart tragen. Es gibt Männer, die
haben
können
keinen
nur Bart tragen. Ja, das auch. Aber stell mal vor, uns beide würde man, also mit Glatze und rasiertem Gesicht, wir wären gefickt, Reinhard.
Wäre halt problematisch, ja. Aber der
problematisch, Alter. Problematisch ist eine hohe Wasserrechnung. Das ist eine Katastrophe, Reinhard.
Aber mein Gott, du kannst Mützen tragen.
Reinhard, also,
und also
erstens, du kannst nicht immer Mützen tragen.
Und ich bin ja Bartträger aus Überzeugung.
Nein, du bist Bartträger aus Notfall, Reinhard, weil du ohne Bart genauso beknackt aussehen wirst, wie ich ohne Bart aussehe.
Bei mir ist es hauptsächlich auch Faulheit. Weil, also, weiß ich nicht, so den Bart, den ich habe, da muss ich halt so alle 3 Wochen oder so, wenn ich so aussehe, dass mich der öffentliche Nahverkehr nicht mehr mitnehmen möchte, dann muss ich da halt mal so gelegentlich den Bart stutzen. Und ansonsten überlasse ich den halt sich selbst. Ja, auch ein Bad kann man pflegen, und man kann auch in ein Bad unglaublich viel Arbeit reinstecken. Das ist ja auch gerade so, ne, mit so Bartbalsam und was weiß ich nicht. Du kannst auch deinen Bart kämmen und frisieren. Wir haben hier in Neustadt mittlerweile auch Barbiere. Kann man alles machen. Wenn das Hobby
ja,
ist, schön und gut, muss man aber nicht.
Ja, diese ganze Bartkultur ist ja total beknackt da. Mittlerweile gibt es 37 verschiedene Bartwichsen bei DM. Ich war mal im Rahmen von einer Fernsehshow hier bei Alle gegen einen, war ich auch bei so einem Bartfriseur, die nehmen 80 Euro für einen Barthaarschnitt. Ich fragte, nähen Sie den Bart auch noch an oder was? Wird der irgendwie von.
Das hat unser türkischer Friseur damals einfach mitgemacht. Also da konntest du irgendwie, weiß nicht, hast glaube ich einen Fünfer mehr bezahlt oder so, und der hat dir halt dann direkt noch den Bart gestutzt und dann auch so mit so einem Rasiermesser dir wirklich ordentlich halt eine Kontur gezogen, und das war's. Also so einmal mit allem drum und dran.
Das ist,
also, aber zum Barbier gehen, um mir den Bart pflegen zu lassen, da muss das schon echt ein Hobby sein. die ganze Geschichte.
Ja, also ja, bin ich deiner Meinung. Das, also da muss man dann schon sehr auf Bart stehen, wenn man. Also ich lasse ihn mir auch mal beim Friseur schneiden, aber dann dieses ganze Rumgemache darum, als wenn, weißt du, dieses etwas harte, dieser harte Sackhaarersatz, den wir unterhalb unseres Kinns durch die Gegend tragen, als wäre das so ein Kunstwerk, man befeuern müsste.
Also für mich, gut. Also ich mag meinen Bart, ich trage auch gerne Bart. Für mich ist das aber für mich ist das irgendwie so das Gleiche wie der Friseurbesuch an sich. Ich will mich damit nicht beschäftigen müssen. Das ist wie Socken sortieren.
Aber ist bei dir mit vielen Zeit. Dingen auf der Welt so.
Ja,
oder?
Das, tatsächlich.
Also eigentlich sind so 85% außer Wissenschaftskommunikation, Essen und Videospiele ist eigentlich alles andere, ist nur Bonus im Leben. Oder ja. Eher Ballast. Ja. Ballast.
Ballast. Nein, meine Freundin ist auch kein Ballast. Die ist toll.
Reinhard, hast du gerade etwa vergessen, den Begriff Verlobte zu verwenden? Sie ist mittlerweile geupgradet auf Verlobte, Reinhard.
Ich glaube, da liegt sie nicht so viel Wert drauf.
Echt nicht?
Doch, natürlich tut sie das. Aber ja, meine Verlobte. Meine Verlobte.
Deine Verlobte,
ja.
Genau.
Ich habe hab vorgestern Geld ans Standesamt überwiesen, weil selbst Hochzeiten kriegt man nicht. Also selbst heiraten.
Scheiße kriegt man nicht umsonst. der Hass, ey.
Da
muss ich noch für mein Unglück.
Ich zahle doch Steuern.
Muss ich noch für mein Unglück bezahlen. Ja. Wie geil du bist. Aber das ist doch, sind doch Pipifax, das sind doch irgendwie 100 Euro oder so, oder?
Es kommt drauf an, ich glaube, weil wir auch noch an einem Wochenende irgendwie außerhalb der Öffnungszeiten, bla, ja, das, ja, super viel ist es nicht, aber
Reinhard, dafür, dass ein gelangweilter Standesbeamter deine Personalausweisnummer vorliest, kannst du ruhig mal 100 Euro ausgeben, jetzt benimm dich mal.
Es wird höchstwahrscheinlich eine Standesbeamte, also eine Dame
sein. Trefft ihr euch vorher, erzählt ihr was von euch?
Das weiß ich nicht.
Wir wurden von Frau Sommer getraut und wir haben uns mit der vorher getroffen und die hat ganz schön gesprochen die ganze Zeit.
Das ist aber nett.
Sehr schön.
Das ist aber nett.
Bei meiner nachfolgenden Trauung durch meinen lieben Freund Christian warst du ja auch dabei.
Ja.
Das war fein. Besonders schön war, dass mein Freund Christian sich das Handmikro bei der Trauung so fest unter seine Nase gedrückt hat, weil es windig war am Meer, dass er danach einen schwarzen Abdruck in Form eines Hitlerbarts unterhalb seiner Nase hatte.
Und als willst du
diese, ne, und dann mit Namen und so, und ich guck ihn an, ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ich guck rüber zu meiner Frau und die hatte auch schon Tränen in den Augen, weil er hat es ja gar nicht gemerkt, dass er einen Hitlerbart hat.
Ja,
das war schön.
Nee,
so besoffen habe ich dich danach nie wieder gesehen.
Ja, ist lange her. Da gab es ja auch diesen netten, wie hieß das Zeug? Flim?
Lütje Flim? Minze. Das möchte ich jetzt mal an alle Menschen, die an der, ich kann es leider nicht mehr trinken, weil ich davon mal hart gekotzt habe und mein Körper eine Nahrungsaversion aufgebaut hat. Aber für alle, die noch nicht, es gibt eine winzig kleine, wie nennt man das? Distillerie an der Ostsee in Lütchenburg. Und dort kommt Lütjeminze her, das Lütchenburg heißt es. Da ist eine winzig kleine Distillerie und die verkaufen Lütjeminze. Lütjeminze kostet, glaube ich, 12 Euro. Das ist ein Pfefferminzschnaps, der schmeckt, als wenn er so 15% hat, hat 50% und ballert wie die Hölle. Der Vorteil ist,
das Zeug,
selbst wenn du davon kotzt, hast du noch frischen Atem, weil das so hart nach Pfefferminze schmeckt. Und es schmeckt nicht wie diesen Billo-Pfefferminz-Scheiß, den du im Supermarkt kriegst, sondern es schmeckt richtig exzellent. Kannst auch in Kakao reinrühren. Und so.
Wir hatten als Pfefferminz-Schnaps immer den guten alten Pfeffi. Einfach Pfeffi, die Festival-Zahnbürste.
Die Festival-Zahnbürste.
Die Festival-Zahnbürste. Nee, was ich auf deiner Hochzeit in größere, also wo ich vorhin ein bisschen mehr getrunken hatte, war Flim. Flim Waldmeister. So ein Waldmeister-Wodka irgendwas.
Flim, ach so, dieses Waldmeisterzeug, genau. Hatten wir das da?
Das hattet ihr
Stimmt, wir hatten Freunde aus Köln da, die das mitgebracht haben. Das ist ja so eine Kölner Spezialität. Ja. Wobei ich sage, also für mich schmeckt das im Endeffekt wie nicht gefrorenes Wassereis. Also
ja, geil, ist doch super. Ist das nicht.
Oh, Reini, weißt du, was ich jetzt hab? Du bist nicht der einzige Smart Home Heini jetzt, ne, Reini? Ich bin jetzt Smart Home Basti.
Was hast du denn? Hast du eine Steckdose, die du ein- und ausmachen kannst?
Ich habe 4 Steckdosen, die ich ein- und ausmachen kann. Ich kann jetzt in der ganzen Wohnung Licht an- und ausmachen.
Ich hab gedacht, du hast deinen WLAN-Router dranhängen.
Wie? Ja.
Alexa, mach das Internet aus.
Ruhe, du Arsch. Nee, aber ich hab alles andere habe ich jetzt daran hängen und ich kann jetzt die ganze Wohnung darüber verwalten. Und der Hauptgrund ist, dass wenn ich mal vergessen habe, unterwegs dem Otti Licht anzumachen, dass ich dann unterwegs dem Otti Licht anmachen kann.
Ah. Oh.
Ist das nicht schön?
Ah. Oh. Du kannst ja, wenn du irgendwie noch, wenn du so ein Alexa-Ding zu Hause stehen hast, kannst du dem Otti auch Musik anmachen und so. So Spiel Ottis Playlist oder sowas.
Oh, ja, aber der Otti hört ja so gern Slayer und dann sind die Nachbarn bestimmt böse, wenn Otti hier sitzt und Slayer hört. Nee, das finde ich immer schade. Ich habe nicht so das Gefühl, dass er auf Musik reagiert, so im eigentlichen Sinne. Also, dass er darauf positiv, dass er die wahrnimmt und so positiv darauf reagiert. Aber ich war mal wieder überrascht, wie unfassbar klug dieser Hund ist. Auch wenn er aussieht wie eine vollgekackte Socke.
Ich wollte gerade sagen, er macht sonst nicht so den Eindruck. Was hat er getan?
Nee, Otti ist wirklich, teilweise habe ich das Gefühl, er versteht uns. Okay, ich komme jetzt gerade crazy rüber. Ne? Ich komme wie Crazy Cat Person rüber. Doch, er versteht. Oh, Reini, hör zu. Also erstmal versteht er sowieso schon wahnsinnig viele kleine Nuancen. Also wenn ich welche Schuhe ich anziehe, ob er mitkommt oder nicht mitkommt. Wenn wir streiten, ob es ein ernster Streit ist oder ob es ein Spaß ist, merkt er alles. So, ne? Dann waren wir auf der Wiese und ich habe Bällchen geworfen. Und dann habe ich am Ende gesagt, so, ich werfe jetzt noch einmal Bällchen, dann gehen wir wieder. Und das ist ja keine logische Wortreihenfolge. Da war auch nichts drin wie nach oben oder zu Hause oder so, was er vielleicht wiedererkennen könnte. Und dann hat er den Ball geholt und hat ihn nicht zurückgebracht, sondern ist weggelaufen. Dieser Bastard. Der hat also offensichtlich verstanden, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich
vielleicht
den Ball werfen
vielleicht
werde.
War das auch Zufall.
Es war kein Zufall. Ich habe es heute wieder probiert. Er hat es wieder gecheckt. Dieser Hund versteht mich. Das ist einfach der Otti ist einfach ein verdammt kluger Hund. Ach, Otti, ich hab dich so lieb, ne? Du bist einfach ein guter Typ. Wenn du mir gerade mal nicht in die Fresse niest.
Oh, genau. Einer meiner Nachbarn hier in Neustadt, der diesen Podcast übrigens auch sehr gerne hört und dich auf einen Kaffee einladen möchte. Also das soll ich dir an dieser Stelle mal sagen, dass du gerne auf einen Kaffee vorbeikommen kannst.
Das ist aber nett, da muss ich ja nur 400 Kilometer fahren.
Ja, nee, aber es lohnt sich, es ist guter Kaffee. Wirklich guter
ja,
Kaffee.
Dann komm ich.
Der meint, wir haben hier bei uns in diesem Wohnkomplex auch mehrere Menschen mit Hunden und es gibt Menschen, die ihre Hunde sehr, sehr innig lieben und die so sehr begrüßen, dass es hygienisch fragwürdig ist, sage ich mal. So, da wird das Gesicht, da wird das Gesicht abgeschlabbert und das ist vollkommen normal.
Nee,
ja,
nee. Da bin ich zum Beispiel wiederum, ich bin insgesamt ja so ein Hygienetyp, so da stehe ich, also ich bin ja sehr empfindlich, ne? Also einer der Gründe, warum ich Tierarzt geworden bin. Kennst du die Tierarztgeschichte von mir? Mhm. Wo wir einen Rottweiler hatten, der einen ganzen Unterschenkelknochen von einem Rind gefressen hatte oder runtergeschluckt hatte. Mhm. Und dann hatte der einen Darmverschluss und dann musste ich da mit der Faust rein. Und dann hat er komplett, also wirklich, das war wie so eine Art Karussell aus Scheiße. Der hat geschissen und gleichzeitig versucht, mich zu beißen, hatte aber einen Maulkorb an. Der Tierarzt hielt ihn vorne weg und ich musste da mit der Hand rein und dann schoss der einen Schwall aus halb verdauter Scheiße durch diesen Laden. Das war unfassbar. Und die Menge, kiloweise, das war wirklich wild. Und die ganze, also bis zur Decke, das war unfassbar.
Ja, Tierarzt wäre auch nicht mein Wahlberuf, weil ich glaube, als Tierarzt, gerade wenn du auf dem Land bist, steckst du sehr häufig mit einem Arm in einem Tier und das müsste ich nicht haben.
Ja, nee, das, ja, ich, ich, wie soll man sagen, ich würde das ja schon gerne, hätte das wirklich gerne gemacht, aber die ständige Auseinandersetzung mit Kacke hätte mich fertig gemacht.
Ja, jetzt bist du in den Medien. Super.
Ja, genau. Jetzt muss ich mich mit anderer Kacke auseinandersetzen.
Ach. Ja.
Ja, und wie ist bei dir sonst so, Reini?
Ich müsste mal in meinen Kalender gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Ich war ja wieder ein bisschen unterwegs mit unserer methodischen Inkorrektur. Wir waren in Hannover und in Leipzig. War schön. Also waren beide mal so grob 500 Leute Publikum. Super Publikum, wie immer. Also war sehr nett und sehr witzig. Dem Nikolas ist ein Versprecher passiert bei der Verabschiedung in Hannover. Vielen Dank, Hannover. Jemand großartig.
Oberhausen? Ja. Er hat Hannover mit Leipzig verwechselt?
Nein, das war in Hannover. Das ist ihm auch selber aufgefallen. Das war irgendwie so, du kennst das doch, wenn man so in Gedanken ist und gerade, also das muss bei dir super schlimm sein. Uns ist das schon aufgefallen. Wir sind, also ne, wenn wir so 4-5 Termine nacheinander haben, ne, du kriegst von der Stadt ja nicht viel mit. Ne? Du, vor allem, wenn du mit dem Auto fährst, bist du ja nicht mal am Hauptbahnhof, dass du irgendwie liest, wo gerade bist oder so. Du bist innerhalb von 5 Tagen in 5 Städten, stehst auf der Bühne und so. Und also ich habe am Anfang gedacht, das kann doch nicht passieren, aber mir ist das auch schon passiert. Ich sitze irgendwie im Backstage in der Umkleide und muss mich echt überlegen, so, in welcher Stadt bin ich jetzt nochmal? Ja. Also wo bin ich jetzt nochmal? Und dass dann so ein Versprecher passiert, kann super schnell passieren. Also war witzig in dem Moment, aber irgendwie krass. Ist dir sowas schon mal passiert?
Noch nie, also nicht auf der Bühne, aber schon, dass ich an dem Tag dann dachte so, scheiße, wo bin ich denn gerade eigentlich? Ja. Also das passiert sogar öfter. Ich wollte mir jetzt mal so eine Deutschlandkarte machen, wo ich alle Orte eintrage, in denen ich gewesen bin. Wenn ich mir vorstelle, wie bei den Goonies, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Orte ich in den letzten 7 Jahren gesehen habe, das ist eigentlich unfassbar. Also ich war an so vielen Orten.
Du warst auch in vielen kleinen Orten, ne? Also
ich war in vielen kleinen Orten.
Wir haben bis jetzt, weil wir halt nicht so ein breites Publikum, glaube ich, ansprechen wie du, haben wir uns bis jetzt auf große Städte halt beschränkt, weil irgendwie, weiß nicht, du möchtest ja dann die kleinsten Veranstaltungsorte, die es dann so gibt, haben ja so 200-300 Leute und dann möchtest du ja das zumindest schon mal so 2/3 voll bekommen. Du willst ja nicht irgendwie eine Halle, die für 300 gemacht ist, dass da dann 50 Leute drin sitzen. Das ist weder... Nee, das ist
für alle unsexy.
Genau, das ist weder von der Stimmung her geil, als auch vom Aufwand und aus ökonomischen Gründen auch nicht so geil. Da wir irgendwie auch darauf angewiesen sind, dass unsere Veranstaltungen halt irgendwie besucht werden, haben wir uns halt auf große Städte bisher beschränkt. Das heißt, wir waren so in Leipzig, Hannover, Oberhausen, Bielefeld. Auch wenn Bielefeld jetzt klein klingt, Bielefeld ist nicht klein, Bielefeld ist echt groß. Berlin, Hamburg und sowas, weil wir da wissen, da kriegen wir halt da haben wir genug Hörer, dass es die irgendwie interessiert, uns auch mal live auf der Bühne zu sehen. Du bist aber auch viel, also weil du, wie gesagt, so ein breites Publikum auch ansprichst, auch viel in so kleineren Orten unterwegs, ne? Und findest selbst da halt irgendwie 200-300 Leute, die sich...
Nicht überall, aber ja. Also ich bin auf jeden Fall auch viel in kleinen Orten unterwegs, so Elmshorn. Das kleinste, wo ich jetzt letztens war Nauheim, nicht Nauheim. Nauheim hat, glaube ich, 300 Nauheim. Einwohner und 190 waren da. Das heißt, jeder zweite Einwohner war da.
Auch krass.
Was lustig war, weil ich dann meinte so, wer fehlt denn hier? Und dann brüllt so einer rein, der Egon.
Haben dann andere auch gesagt, ja stimmt, der Egon fehlt.
Der Egon fehlt. Das war natürlich völlig bescheuert, ja, aber schön. Lustig war es trotzdem.
Nett. Wir waren während unserer Tour noch beim MDR am Wochenende, also haben beim MDR so ein Radio-Interview gemacht, sind da rumgelaufen und das war sehr surreal, weil es war halt dieser MDR-Komplex in Leipzig, also relativ groß, so ein Hochhaus und so, und da war niemand. Das war wie am Sonntag im Labor, also in der Uni, da war einfach niemand, weil das Großteil des Programms zu der Zeit kommt halt vom Band und da arbeitet dann niemand. Sehr, sehr komisch.
Was kommt vom Band? Welches Programm kommt vom Band?
Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, welcher Sender, MDR Sachsen oder so, keine Ahnung.
Ach so, ja, am Wochenende sind die ganzen Radiosender komplett ausgestorben.
Ja, genau, da war nichts los, gar nichts.
Da ist keiner, da ist dann eine arme Sau, die darf moderieren und alles andere ist Konserve.
Ja, das hätte ich so nicht gedacht, vor allem, also ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist, so wenn man sich die großen Rundfunkanstalten anguckt, weil du hast halt heute mit dem Internet, ne, so schnell so viele Leute erreicht. Ich weiß nicht, ob diese Institutionen des öffentlichen Rundfunks, die wir definitiv brauchen und die auch wichtig sind, also ich bin der letzte Mensch, der irgendwie auf die Idee kommen würde, die GEZ abzuschaffen oder so, was die ganzen Spinner ja immer gerne möchten. Aber ich weiß nicht, ob das in dem Ausmaße, also so groß, wie das teilweise ist, ob das noch zeitgemäß ist oder ob man das nicht mal irgendwie umstrukturieren sollte. Das heißt ja nicht, dass man jetzt Leute entlassen sollte und das kleiner macht, sondern dass man da bitte mal mehr Programmvielfalt rausholt. Also, aber wahrscheinlich bin ich zu weit weg davon, um mir da wirklich eine Meinung bilden zu können. Ich war so überrascht, wie groß das alles ist und wie viele Menschen daran beteiligt sind.
Ja, und wie bei jedem großen System, das sei jetzt bei einer Firma oder bei einem Sender oder bei allem, Das ist ja das alte Prinzip aus dem Firmenmanagement. 20-30% sind eigentlich völlig nutzlos.
Ja.
Das ist jetzt keine persönliche Beleidigung gegen irgendeinen Mitarbeiter, aber große Systeme sind immer sowas wie Auffangstellen für Leute, die darin untergehen und nicht wahrgenommen werden.
Ja, ich glaube, also ich kann mir gerade so bei den Radiosendern und so weiter vorstellen, dass es da viele Stellen gibt, die auch einfach historisch begründet sind, die heute eigentlich nicht mehr so in der Art gebraucht werden. Aber da mag ich mich auch irren. Also wie gesagt, ich fand's krass, da halt rumzulaufen und halt dieses riesige Ding zu sehen und das halt total verlassen. Also weil gefühlt unterscheidet sich ja eigentlich das, was du an Radioproduktion hast und so am oder irgendwie was im Radio läuft jetzt am Wochenende nicht großartig vom Wochentag.
Ja, ich höre recht wenig Radio.
Muss ja, ich sagen, auch.
Weil ich mittlerweile dazu übergegangen bin, wie viele andere auch. Früher war halt, also es gibt, ich höre zum Beispiel WDR 4. Ich höre altes Radio großenteils.
Ja, WDR 4 ist aber auch mit seinem, also mit dem Publikum gewachsen. Ne? Früher war das eher so Schlager.
Früher war das der absolute Oma- und Schlagerradio.
Ja.
Und heute laufen da viele Songs, die ich mag. So.
Ja, das, die haben sich geändert. Aber genau das meine ich halt. Also ich glaube nicht, dass das Radio noch eine ähnliche Bedeutung hat, wie es das vor 20, 30 Jahren hatte. Also
na, Streaming hat natürlich wahnsinnig viel
bewegt. Ja, Streaming oder überhaupt, also von Podcasts über Spotify bis sonst was. Also ich glaube, es wird bei weitem nicht mehr so viel, also Radio hat immer noch eine ordentliche Reichweite und so. Aber ich glaube, das ist eher so Dudelfunk, der dann noch so, wenn überhaupt, im Büro irgendwo läuft oder so. Also manche Radiosender oder manche Öffentlich-Rechtliche haben das ja auch hinbekommen, auch die Fernsehsender irgendwie mal ordentliche YouTube-Produktionen zu machen, gerade für eine jüngere Generation. Aber ich glaube, viele haben das auch einfach verpennt oder einfach nicht mitbekommen.
Nee, das bestimmt.
Und ich meine, du weißt ja, wie Radio Reichweite ermittelt, ne?
Telefonumfragen.
Genau,
ne?
Telefonumfragen. Das ist ja super geil.
Eigentlich absurd, ne?
Ja, das auch. Ich müsste auch mal wild irgendwie in der Welt rumfragen und mal hören, wer unseren Podcast hört. Und dann rechnen wir hoch. Für jeden, der Ja sagt, sind es 6.000 oder
so. Aber so bin ich ja auf 1 Milliarde Menschen gekommen, Reini. Deswegen ist,
nein, das sind unsere Downloadzahlen, was die Server hier sagen. Das ist alles belegbar.
Ja, das ist alles belegbar. Das ist belegbar. Ja. Ja, ich meine, was viele sich heute nicht mehr vorstellen können, ist dieses, also wenn ich jetzt hier sitze auf meiner Couch und ich habe ja mittlerweile auch diesen ganzen Alexa-Scheiß, aber auch ohne den wäre es halt 2 Klicks, bis ich keine Ahnung, ihr geht ein alter Song durch die Ohren, Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers und innerhalb von 10 Sekunden läuft er in meinem Wohnzimmer. Früher musste man die Platte haben, da musste man die Platte suchen, musste den CD-Player anmachen oder noch besser den Schallplattenspieler, musste alles einrichten und dann starten und dann konntest du den Song einmal anhören, musst dann wieder auf Repeat.
Wenn du ihn hattest,
war,
ne?
Wenn du die Platte hattest und wenn du die Platte nicht hattest, dann war's das.
Ja. Ja,
also das ist für die Musikindustrie ist das ganze Streaming natürlich eine absolute Katastrophe, weil die keine Verkäufe mehr haben und jetzt alles über Touren bezahlt werden muss. Deswegen sind ja so Touren so unglaublich teuer geworden. Guck mal, mein Vater hat Queen 1981 in der Westfalenhalle für 20 Euro gesehen, 20 Mark. Queen.
Ja.
Wenn Queen heute touren würden, würden die 300-400 Euro Karten nehmen. Als Live.
Ich war überrascht. Ich habe mal als unsere Karten, also die für methodisch inkorrekt, als die dann irgendwann bei Eventim gelistet waren, die sind auch teurer geworden, als wir gedacht hätten, also als wir eigentlich mal vorhatten. Aber das geht halt schnell, ne? Du hast halt an ein so einer Sache, weiß nicht, an einem Auftritt hast du halt so viele Parteien, die beteiligt sind. Und da, weiß nicht, da hast du tatsächlich eine untere Schranke, was du machen kannst an Tickets, ne? Also, weiß nicht, wir hatten uns irgendwie überlegt, so ja, 19 Euro für ein Ticket wäre geil, aber geht halt nicht. Kriegst du nicht finanziert. Funktioniert,
nee.
Also funktioniert, wenn du, jetzt gibt es eine Menge Leute, sagen die, doch, das geht. Ja, das geht, wenn du das selber organisierst von Anfang bis Ende, ne, und alles buchst und so. Aber sobald du irgendwie anfängst, auf Strukturen zurückzugreifen, wie zum Beispiel Veranstalter vor Ort, ne, irgendwie
Werbung.
Agenturen.
Es muss Werbung geschaltet werden.
Oder Werbung oder was auch immer. Da kannst du ja sagen, ja, du machst halt ohne Werbung. ne, wenn du nicht alles selber organisierst, kommst du halt um gewisse Einrichtungen oder Menschen, die halt einen Teil der Arbeit machen, nicht drumrum. Und die wollen natürlich auch Geld verdienen. Das ist auch richtig. Ne? Also jeder, weiß ich nicht, der Veranstalter vor Ort, der den Kontakt zum Haus hat und der alles drumherum organisiert, der soll auch seinen Anteil bekommen. Ne? Ob das jetzt inwiefern das ordentlich oder fair verteilt ist, wer jetzt wie viel bekommt, da kann man immer noch drüber reden. Aber es gibt halt so, so eine untere Schranke von dem, was man machen kann. Und als unsere Tickets dann mal bei Eventim waren, das Einzige, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, habe ich mir so gedacht, so, okay, ich finde unsere Tickets schon echt eigentlich recht teuer. Was kosteten denn so richtig berühmte Leute oder so?
Ja, und dann geht ja aber der Arsch mal auf, ne?
Genau, dann habe ich mal so geguckt und dann war das irgendwie die Zeit, als oder war, es war kurz davor, als hier Rammstein neu auf Tour ging.
Ja.
Da sind ja bei Eventim tatsächlich die Server zusammengebrochen, ne?
Und was nehmen die? Die sind gar nicht so teuer, oder? 120 Euro.
Warum bin ich plötzlich auf Event in Polen?
Phil Collins hat 350 Euro für seine noch nicht tot Tour genommen. 350 Euro. Ich wollte meinem Vater ein Ticket kaufen. Aber der hat ja auch gesagt, also so viel, also das ist, das ist wirklich absurd.
Also, warte mal, da sind sie in der Gazprom-Arena. Was kostet das denn in der Gazprom-Arena? Sie werden weitergeleitet. Die Gazprom-Arena steht höchstwahrscheinlich ja in Russland. Jetzt ist hier russische Währung. Jetzt müssen wir mal gucken, was
denn? Rammstein?
Ja, ja, genau. Das ist, was sind denn die billigsten? 3500 irgendwas. Ich kenne die.
Rubel wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Das sind wahrscheinlich dann Rubel. Das, was sind 3500 Rubel?
Was weiß ich, Reinhard?
Rubel in Euro.
3500.
47 Euro.
Ja gut, aber das ist natürlich auch.
Ja genau, das ist die Frage, was du so in Russland verdienst.
Ja,
ne?
Relational ist das dann wieder teuer. Und,
also was das so am
Ja, ist jetzt, also Rammstein ist ja ein schlechtes Beispiel, weil sie so selten touren und weil die auch so mega aufwendig sind. Aber Phil Collins,
ja,
der wirklich wahnsinnig viel geleistet hat, ein toller Musiker ist, wahnsinnig irre, also eine tolle Diskografie vorweisen kann. Aber Phil Collins kommt auf die Bühne mit dem Stock, setzt sich neben seinen Sohn, der am Klavier sitzt und singt 20 Songs und kriegt also Stadiongröße und nimmt Tickets bis 500 Euro. 500 Euro für 2 Stunden Phil Collins. Mit der, sagen wir mal, Kalkulation dahinter, ich kratze ja eh bald ab oder die Leute gehen davon aus, dass ich abkratze und dementsprechend werden die schon bereit sein, so viel zu bezahlen.
Guck mal, pur fängt an bei 54 Euro.
Ja, pur ist jetzt auch wieder was anderes, ne? Da ist die Zielgruppe auch eine andere und das finde ich alles noch vertretbar, auch wenn es natürlich unerträgliche Kackmusik ist. Aber
hier, die 1Live-Hörsaal-Comedy ist auch so ein Quatsch, ne?
Ja, das ist natürlich scheiße, da würde ich nicht hingehen. Besonders wenn ich es nicht moderiere. Also 20 bis 30 Euro für unseren Job zu nehmen, ist dahingehend, dass nun mal sehr viele Menschen daran auch beteiligt sind, schon okay.
Ja, ja, das, das mussten wir auch lernen.
Ach, rein.
Hatten wir noch irgendwas, was wir besprechen wollten eigentlich?
Wie weit sind wir denn jetzt?
Ach, guck mal, meine Liebste ist nach Hause gekommen.
Meine Liebste kommt jetzt gleich auch nach Hause.
Ah, dann war es das mit der Freiheit.
dann muss ich mir endlich wieder eine Hose anziehen.
Ja, verdammt.
Verdammt. Reini, das war eine bisschen lowe Folge. Wir müssen irgendwie noch, wollen wir noch einen Pimmelwitz reinbauen?
Irgendwas, was noch Spaß macht zum Schluss.
Was denn?
Weiß ich nicht. Ich bin gerade auch, es ist alles so traurig. Ich habe Schmerzen gelitten heute. Große Schmerzen.
Ja, tat weh?
Nee, viel weniger, als ich in Erinnerung hatte. Aber liegt wahrscheinlich daran, weil rechter Unterarm ist jetzt nicht so die schmerzhafteste Zone. Wobei
aber
das
in
sehr,
einer
sehr
Sitzung hat sie das rausgehauen?
Ja, das war eine. Ja, es hat doch nicht so lange gedauert. Weiß nicht, was war das? Stündchen oder so? Zwei? Keine Ahnung. Irgendwas so um den Dreh. Unangenehm, also das Einzige, was ich bisher hatte, was wirklich richtig unangenehm war, wo ich auch richtig froh war, dass wir fertig waren, war Brust. Brust ist, wenn
ja, das habe ich gehört. Ich habe letztens einen Typen gesehen, der ein Techniker bei einer Show von mir, sehr netter Kerl, und der hatte die Fingerkuppen, die Handinnenseite und so. Da habe ich gesagt, Alter, Handinnenseite. Die
Handinnenseite ist, glaube ich, auch schmerzhaft.
Handinnenseite, da ist alles voll mit Nerven, ne?
Ja.
Der hat gesagt, ja, alles richtig, aber der härteste Scheiß, den ich mir gegeben habe, war Rippenbogen.
Ja, das soll auch fies sein.
Das muss richtig, er meinte, er musste absetzen. Und der Typ war ganzkörpertätowiert. Der Rippenbogen muss wirklich die Hölle sein.
Ja, das, ich glaube, das ist sehr, also das ist natürlich auch von Person zu Person sehr unterschiedlich. Aber es gibt schon Stellen, wo sich alle einig sind, da tut's weh. Und das ist so, Brustbein ist halt echt fies, da bleibt ja auch gern mal die Luft weg. Aber alles, was so Extremitäten sind, so Hand, Fuß, Beine, das ist alles okay. Ich glaube, Gesicht ist auch noch
fies. Würdest du den Pimmel tätowieren lassen, Rainer?
Nein, würde ich nicht, aber ich glaube, es ist nicht so schmerzhaft.
Ja, ist ja nicht so eine große Fläche, ne, bei dir.
Ja, es kommt drauf an, ne?
Muss ja mal lachen. Nee, aber ich glaube schon, dass es sehr schmerzhaft ist. Also so eine tätowierte Eichel, da geht
ja, okay, auf. Ja, das ist wahrscheinlich, da muss er erstmal einen Tätowierer finden, der das macht. Weil das gibt ja auch, ne, also es gibt ja, ja es Grenzen. Es gibt ja
Leute, die sind ja völlig geisteskranken, lassen sich die Innenseite von ihrem Auge tätowieren.
Ja, so Augapfel-Tattoos und so, ja das gibt's auch. Ja, verstehe. Nee, das geht mir auch alles zu weit. Das ist so, weiß nicht, ganz normal, hier und da ein Tattoo finde ich noch nett. Piercings finde ich auch noch ganz gut. Aber da gibt's auch Grenzen, ne? So.
Ah, Prinz Albert, schön.
Ja, zum Beispiel. Ne?
Oder, ist mir relativ, also da weiß ich auch nicht.
Oder,
also
oder
bin
so.
Ich offen für alles, aber.
Oder so Body Modification, wo sich Leute halt Körperteile.
So Hörnchen an den Kopf.
Oh, ja, oder Zunge spalten oder halt, ne, du kannst ja auch den Penis spalten lassen und so.
Den Penis spalten?
Ja, das geht auch.
Hör doch auf.
Ja, aber es gibt einfach, also. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt Grenzen. Jeder soll machen, womit er glücklich ist. Ne? Aber es gibt für mich Sachen, die ich nicht tun würde. Ja, sowas geht.
Den Pen. Aber,
möchtest du Bilder sehen?
Ich glaube, das sparen wir uns fürs nächste Mal auf, sonst kotze ich ins Mikrofon rein.
Ja,
warum sollte man sich den Pimmel speichern? Oh Gott, Reinhard, oh Gott.
Weiß nicht, es gibt.
Mir fallen gerade ein paar Verwendungsmöglichkeiten ein, aber
es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu. Ursprung, Praxis,
oh nein, Reinhard,
rituelle Handlung bekannt.
Oh Gott.
Und, also ich sag dir mal das Fachwort dafür, du machst den Wikipedia-Artikel besser dann nicht auf, es ist die Subinzision. Subinzision.
Was ist der
vollständige
Gedanke, man kann
teilweise
da
Spaltung
zwei
der Harnröhre unter der Unterseite des Penis. Macht nicht die Wikipedia-Seite auf, die enthält Bilder.
Oh Gott, aber wie pisst man denn dann, Reinhard?
Weiß ich nicht. Ein Gardena-Stil.
Kannst du dann noch so variieren, so, ja. Weißt du? Sprühregen, halbharter Strahl, Doppelstrahl, alles ist möglich. Ja. Oh, Reini, bevor das hier wieder zu geschmacklos wird, gehen wir jetzt mal. Wir gehen in uns, wir benehmen uns jetzt wieder, wir wollen jetzt mal wieder brave Burschen sein. Habt noch einen schönen Abend. Folge 25 ist damit, ich werde jetzt mir mal Subinzision anschauen. Und wenn du mich nächste Woche nicht auffindest, dann liege ich erstickt an einem Brocken Kotze in meinem Wohnzimmer.
Ja. Und Otto nagt an dir.
Ja, und Otto nagt. Nein, das wird er nicht tun.
Oh, vielleicht machen wir nächste Folge eine internationale Aufnahme, weil ich bin im Ausland.
Was?
Ja, ich habe am 9. Ich habe das irgendwann mal hier im Podcast gesagt, aber da habe ich mich mit dem Monat vertan. Ich habe Dienstag, also am 29. eine Lesung in Italien.
Ach, die Bozennummer, oder?
Genau,
was?
Die Bozennummer.
Und weißt du da schon Verkaufszahlen?
Nee, keine Ahnung, das ist glaube ich nur Abendkasse, das ist halt im Naturkundemuseum. Ich freue mich, wenn es 20, 30 Leute werden. Wird nett. Ein nettes, kuscheliges Beisammensein im Naturkundemuseum in Bozen. Ja. Ich hörte, das wäre sehr sehenswert, also das Museum an sich auch. Und ich werde halt den Tag da sehr früh anreisen und auch sehr spät wieder abreisen am Tag danach, weil halt günstige Busverbindung.
Ach ja, die Flixbus-Fahrt.
Das ist die Flixbus-Nummer, genau. Da kann ich von meiner Flixbus-Fahrt erzählen. Wird bestimmt spannend. Vielleicht können wir auch aufnehmen, während ich in Italien bin. Ich muss mal gucken. Ich nehme mein Equipment auf jeden Fall mal mit.
Mach das, Reini. Dann machen wir mal die italienische Folge. La Deutsche Vita.
So.
Reini, ich küsse dein Bauchnäbelchen. Hab einen schönen Abend.
Ciao.
Tschüss.